Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Macht keinen Spaß, hab was Besseres zu tun, bin zu kaputt. Begründungen von Eltern, die ihren Kindern zu wenig vorlesen. Und das sind immerhin 32% in Deutschland, weiß die Stiftung Lesen, die heute die Vorlesestudie 2020 vorgestellt hat. Frederik Wirwig.
Die Zahl der Eltern, die nicht oder kaum vorlesen, ist seit Jahren konstant, sagte Simone Emig von der Stiftung Lesen. Vielen Haushalten mangelt es der Studie zufolge auch an Vorlesestoff. 2/3 der befragten Eltern gaben an, dass ihre Kinder maximal 10 Bücher besitzen. Sie sehen diese Tatsache häufig nicht als Manko, allerdings fänden es mehr als die Hälfte der Eltern gut, wenn ihre Kinder regelmäßig Bücher geschenkt bekämen. Die Studie zeigt auch, dass Buchgeschenke die Wahrscheinlichkeit fürs Vorlesen erhöhen. Fast 50% der befragten Eltern erklärten, es mache ihnen keinen Spaß vorzulesen. Die Eltern glaubten Schauspielern und ihre Kinder zum geduldigen Zuhören zwingen zu müssen. Die Hälfte hat in der eigenen Kindheit zu Hause keine Vorleseerfahrung gemacht, sagte Jörg Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen. Ihnen fehlt das Vertrauen, dass Vorlesen jederzeit und überall ohne Übung möglich ist. Entsprechend müsste das Vorlesen von dem Sockel heruntergeholt werden, auf dem es häufig steht, sagte Simone Emig. Es sei wichtig, Eltern klarzumachen, dass es einfach um eine gemeinsame, schöne Zeit mit den Kindern geht. Mehr als 40% der befragten Eltern sagten, dass ihr Kind zu unruhig sei. 1/3 gab an, dass ihr Kind selbst gar nicht vorgelesen bekommen möchte. Und die Hälfte der Eltern geht davon aus, dass ihren Kindern woanders schon genug vorgelesen wird, vor allem in der Kita. Die Stiftung Lesen machte auch klar, dass es beim Vorlesen nicht immer nur um das klassische Buch geht, sondern dafür auch Bildschirme, Vorlese-Apps, Spiele und Basteln rund um die Geschichten in Frage kommen. Wichtig ist, dass man gemeinsam darüber spricht, was man gerade macht und sich so mit dem Vorlesethema auseinandersetzt.
Und über die Bedeutung des Vorlesens im digitalen Zeitalter spreche ich jetzt mit der Fachdidaktikerin Professor Dr. Petra Anders von der Humboldt-Uni Berlin. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Frau Anders.
Ich freue mich auf das Interview. Hallo.
Ja, erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Ihnen vorgelesen wurde?
Ja, ich erinnere mich sehr gut. Das war meine Oma, die mir tatsächlich vorgelesen hat. Mein Opa hat mir eher selbst ausgedachte Geschichten erzählt. Das ging also von meinen Großeltern vor allen Dingen aus.
Sind es allein diese Erinnerungen wert, die man später hat, dass man Kindern vorlesen sollte?
Ja, aber natürlich kommen da auch Studien ins Spiel, wenn ich also mit dem fachwissenschaftlichen Blick drauf gucke und die Erfahrung natürlich mit meinen eigenen 3 Kindern, denen ich natürlich sehr viel vorgelesen habe, aber nicht um des Vorlesens willen. Das möchte ich gleich bekräftigen.
Was macht das Vorlesen denn noch besonders und vor allem wichtig?
Ja, also ich denke, das Vorlesen ist eine ganz besondere Situation und zwar aus 3 Gründen. Die Kinder, die kommen ja mit echter Mündlichkeit und Schriftlichkeit in Berührung durch das Vorlesen. Das heißt, die Eltern lesen in ihrer Sprache der Nähe. Sie müssen nicht auf Deutsch vorlesen, sie können in ihrer Sprache vorlesen und das ist für Kinder ganz, ganz wichtig. Denn Lesen heißt nicht nur einen Text erfassen, sondern mit der Bezugsperson auch die Beziehung pflegen. Also das ist eigentlich Beziehungsarbeit. Und das Wichtige, was ja auch in der Studie genannt worden ist, Kinder lernen zusammen mit ihren Bezugspersonen ins Gespräch zu kommen. Und zwar über ein Thema, aber auch über sich. Das heißt, wer sein Kind kennenlernen möchte, der kann es sehr gut beim Vorlesen kennenlernen. Und es ist halt leider vielleicht auch so ein deutsches Phänomen, dass man beim Vorlesen immer ganz leise sein muss, dass man still sitzen muss. Nein, ich war lange in Amerika, da waren Vorlesesituationen immer ganz aktiv. Die Kinder konnten aufspringen, das Buch wurde rumgereicht, wir haben gesungen. Das heißt, das war immer was, was auch allen Spaß gemacht hat. Das war nicht so eine stille Zusammenkunft, wo keiner nur ein Laut machen durfte.
Aber Frau, aber Frau Anders, bei der Beziehungspflege, da höre ich jetzt schon einen großen Teil dieser 32% der Eltern, die nicht vorlesen, die sagen, oh, Beziehungspflege, das kann ich doch auch machen, wenn ich draußen mit den Kindern im Park spiele, da habe ich mehr Spaß dabei. Also das Vorlesen als solches hat ja schon auch kognitive Erfolge, oder?
Auf jeden Fall. Also natürlich ist die Entdeckung der Welt das, was man mit dem Kind überall machen kann. Aber im Buch kommt ja die Welt nochmal zusammen. Das heißt, aus anderen Perspektiven wird die Welt geschildert, die halt auch außerhalb von der familiären Perspektive zum Beispiel liegt. Also ich erfahre andere Stimmen. Ich lerne auch Sachen kennen, die ich leider in meinem Umfeld vielleicht nicht erleben kann. Und das entdecke ich mit dem Kind gemeinsam.
Und wie beeinflusst das die Entwicklung des Kindes?
Das ist ganz wichtig, das heißt benennen und zeigen. Das heißt, wenn eine Mutter oder ein Vater im Buch etwas zeigt und das dann benennt und das Kind darauf reagiert, dann merkt erst das Kind, dass man sich über etwas anderes gemeinsam verständigen kann. Verstehen Sie? Das können schon einjährige Kinder. Und genau das wird dann später wieder im Unterricht aktiviert. Das heißt, wer seinem Kind nicht vorliest, bereitet es auch nicht vor auf Unterrichtsgespräche, die später ganz relevant werden. Das Zeigen und Benennen haben wir genauso im Unterricht. Das ist eigentlich ein gängiges Schema des Unterrichts. Das heißt, Vorlesen heißt auch immer Vorbereitung auf spätere Bildungsprozesse.
Jetzt ziehen sich ja einige Eltern auch auf die Ausrede zurück. Es gibt genügend andere, die das machen. In der Kita wird viel vorgelesen. Dann schicke ich mein Kind vielleicht ab und zu noch in so eine Vorlesestunde in einer Bücherei. Dann bin ich aus dem Schneider. Ist das ein Unterschied, ob so eine enge Beziehungsperson vorliest oder ob es zum Beispiel eine Erzieherin ist?
Die Situation ist immer eine andere. Vorlesen ist immer gut, egal wer das macht und wo das gemacht wird, aber ein Elternteil kennt sein Kind natürlich am besten und das Kind lernt dann im Gespräch mit dem Elternteil auch am besten seine Erfahrungen zu markieren. Das heißt, es lernt dann, wann bin ich eigentlich dran? Das ist manchmal in der Gruppe sogar noch viel, viel besser. Also wenn eine Erzieherin mehreren Kindern vorliest, lernen die Kinder beim Vorlesen, wann sie dran sind und wann sie ihre Eindrücke dann auch mitteilen können. Also und auch wie sie die mitteilen können. Ob das nur ein kurzer Ausruf ist oder ob sie dazu erzählen wollen, das alles bereitet Kinder auch schon auf spätere Bildungsprozesse vor.
Aber wir wollen ja die fehlenden Eltern ins Boot kriegen. Jetzt haben wir eben gehört, vielen Eltern fehlt die Zeit, kenne ich selbst manchmal diese Ausrede, Lust, Energie. Können digitale Medien wie zum Beispiel Apps oder Hörbücher das Vorlesen durch die Eltern oder andere Bezugspersonen ersetzen?
Ersetzen nicht, höchstens ergänzen. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, Lesen und Vorlesen belebt. Das heißt, wenn jemand so müde ist, um vorzulesen, wird er sicherlich beim Vorlesen auch wacher werden. Das heißt, die Eltern sind da ganz, ganz wichtig. Hörbücher sind auch sehr gut, weil Kinder da Vorstellungen selber ausbilden können und weil dann auch gemeinsam gehört werden kann. Apps sind, denke ich, schwierig, denn eine App kann sich nicht aufs Kind einstellen, immer nur andersrum. Das Kind muss sich auf die App einstellen. Das heißt, da ist eigentlich keine Beziehungsarbeit möglich.
Das Vorlesen ist ja, wie der Name schon sagt, die Vorstufe zum eigenständigen Lesen quasi. Das muss nicht immer problemlos ineinander übergehen. Wie kann ich denn vor allem ältere Kinder zum eigenständigen Lesen bringen?
Ja, also da gibt es viel Leseverfahren. Das heißt, im familiären Kontext, dass die beste Leseförderung natürlich darin besteht, dass Bücher zur Verfügung stehen. Wenn man in der Studie liest, dass die Eltern schon mit 10 Büchern zufrieden sind, die Kinder haben, muss ich sagen, es reicht leider nicht. Gehen Sie in die Stadtbibliothek, dort gibt es ja nur genug Bücher und die können auch kostenlos oder ganz geringfügig bezahlt ausgeliehen werden. Das heißt, es müssen viele Bücher einfach zur Verfügung stehen. Und dafür sind auch die Eltern verantwortlich, dass das zur Verfügung steht. Kinder haben Lesekrisen. Erstens dann, wenn sie schon auch selber lesen gelernt haben, dann sagen sie, warum soll ich jetzt weiterlesen? Genau wie beim Schwimmen. Muss ich noch nicht ständig schwimmen gehen, wenn ich schon schwimmen kann? Da muss man also immer durch neues Lesefutter auch anreichern und auch in Verbindung bringen mit dem Film und mit Apps, mit anderen Medien. Aber erst, wenn die Kinder auch schon ein stabiles Lesekonzept von sich selber haben und sich auch schon als Leserin verstehen. Wir haben dann Kinder in der Pubertät, 12 bis 14 Jahre. Da kommt auch natürlich eine Lesekrise ins Haus, weil die Kinder natürlich ganz andere Aktivitäten entwickeln. Auch hier müssen die anderen Medien mit eingebunden werden. Das Buch alleine reicht dann erstmal nicht. Aber sie müssen einfach für Lesestoff sorgen, weil die Kinder nicht alleine sich das aneignen. Die müssen das sehen und die müssen auch Vorbilder haben.
Also immer dranbleiben beim Lesen, sagt die Fachdidaktikerin Petra Anders von der Humboldt-Universität Berlin. Ich danke Ihnen.
Ich danke auch und lesen Sie weiter.
Sie auch.